Wie sieht Hochschullehre aus der studentischen Perspektive aus? Gemeinsam erkunden wir, das sind Marlene und Kevin, die Vielfalt und Herausforderungen der Hochschulbildung.
Wir diskutieren die Sicht von Studierenden in Bezug auf neue Projekte ganz unter dem Motto, was bedeutet das eigentlich konkret für Studierende und wie wirkt sich das auf Studium und Universität im Allgemeinen aus?
Denn Theorie und Praxis sind manchmal doch sehr weit voneinander entfernt. Wie schon in der vorherigen Folge geht es heute weiter um das Thema künstliche Intelligenz.
Denn zum einen fand am 22. November an der Leuphana der Tag der Lehre unter dem Motto KI in Studium und Lehre statt. Und zum anderen möchten wir euch auch, wie versprochen, mit euch über weitere KI-Tools, die hier an der Leuphana angeboten werden, sprechen. Heute hört ihr von Dagmar Knorr, sie ist die Leiterin des Schreibzentrums, Lukas Jakobsen, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter aus dem Teilprojekt 2, und Professor Dr. Florian Stahl erzählt uns etwas zur bildgenerativen KI. Außerdem hatten wir ein paar spannende Talks und Interviews am Tag der Lehre selbst, sowie die Podiumsdiskussion, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wirklich einiges auf dem Zettel und deshalb fangen wir am besten direkt mit unserer ersten Interviewpartnerin an. Dagmar Knorr leitet, wie du schon gesagt hast, das Schreibzentrum an der Leuphana. Dort werden Studierende beim akademischen und wissenschaftlichen Schreiben beraten und es gibt auch TutorInnen, die diverse Veranstaltungen zum Thema Kompetenz in der Schreibkunst anbieten.
Das waren ja jetzt die Angebote für Studierende. Aber das Schreibzentrum unterstützt ja auch die Lehrenden bei ihren Tätigkeiten, wie Dagmar Knorr uns erzählt hat.
Ein weiteres Betätigungsfeld vom Schreibzentrum Writing Center ist, dass wir auch die Lehrenden unterstützen im Hinblick auf der Entwicklung einer schreibsensiblen Lehre in ihren Veranstaltungen. Das heißt, wir arbeiten sehr eng mit dem Lehrservice zusammen, machen Weiterbildung für Lehrende. Und das ist jetzt auch der Übergang zu dem Tag der Lehre, weil da jetzt auch von Seiten der Lehrenden viele Fragen zur künstlichen Intelligenz kommen.
Ja, auf die Frage, ob sie generell viel mit KI zu tun hat, hat sie dann wie folgt auch noch geantwortet.
Ja, wir haben in den letzten Monaten sehr intensiv an einer Empfehlung gearbeitet, wie künstliche Intelligenz in der Lehre eingesetzt werden kann. Das Ganze ist gerade online gegangen, sodass wir hier jetzt auch für die Lehrenden einen Rahmen geschaffen haben, an den sie sich orientieren können, wie sie und auch natürlich auch die Studierenden, wie sie sich in Lehrveranstaltungen, auch in Prüfungssituationen in Bezug auf künstliche Intelligenz aufstellen können.
Das klingt ja wirklich so, als würde sich bei uns an der Leuphana in Bezug auf KI einiges bewegen. Gerade mit dieser Empfehlung werden ja auch Rahmenbedingungen ganz klar aufgezeigt.
Auf jeden Fall. Wirklich interessant fand ich auch, was sie zu rechtlichen Aspekten gesagt hat.
Du hattest ja auch gefragt, ob man nachweisen kann, dass man diese Werkzeuge eingesetzt hat. Und da haben wir sehr intensiv auch mit dem Justiziariat gesprochen. Denn man kann es halt eben nicht nachweisen. Das ist unglaublich schwierig nachzuweisen, ob ein Text über eine generative KI erstellt worden ist. Und deswegen wird halt eben auch diskutiert, wie kann man überhaupt kennzeichnen oder was muss man angeben, wenn ganz bestimmte Tools verwendet werden und wie man das macht. Wie man das macht oder wie man das dokumentieren kann. Dafür gibt es ja inzwischen auch von verschiedenen Fachgesellschaften, zum Beispiel der Modern Language Association oder der American Psychology Association, Vorschläge. Auch die haben wir in diese Empfehlung mit einbezogen. Generell ist es aber so, dass hier auch die Lehrenden in der Pflicht sind, zu gucken, was muss man tatsächlich oder was wollen sie auch. Geht es, dass man vollständig dokumentiert, welche Prompts, welche Ausgaben ich eigentlich gemacht habe, dann hat man einen Dokumentationsprozess, der ein Vielfaches von den Textseiten übersteigt, als das, was man hinterher gearbeitet hat. Das heißt, hier sind wir auch in einer Diskussion drin, die noch lange, lange nicht abgeschlossen ist. Denn, und das ist mir jetzt als Schreibdidaktikerin extrem wichtig, man kann ja diese Denkprozesse, und das war jetzt die Frage, die nämlich gleich kommen soll, in welchen Bezug kann man eigentlich ChatGPT einsetzen, wenn ich tatsächlich mit einer generativen KI in den Dialog trete, dann ist das ja eine Sache, die das Denken mit beeinflussen kann. oder dass ich halt eben auch einen Sparringspartner habe. Also KI kann ja in ganz viel verschiedenen Rollen auftreten. Ich kann sie in ganz verschiedenen Rollen nutzen. Und gerade diese Diskussion, wie kann ich eine KI als in der Literatur, die es jetzt inzwischen dazu gibt, es wird dann so als Tutor oder als, wie gesagt, als Sparringspartner, als Diskussionspartner, kann man so eine Anwendung halt eben auch verwenden. Das alles zu dokumentieren, was jetzt teilweise gefordert wird, ist etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nie verlangt worden ist. Dass nämlich es völlig normal ist, dass wenn man sich in ein Thema einarbeitet, dass man sich zum Beispiel mal mit jemandem darüber unterhält. Ja. Mit anderen Kommilitonen, mit den Dozierenden, mit irgendwelchen anderen Leuten. Das wurde bislang nie erwartet, dass man diese Prozesse dokumentiert. Jetzt, wenn es mit einer KI-basierten Anwendung passiert, soll man es plötzlich dokumentieren müssen. Hier sind wir in der Diskussion und das Justiziariat steht auf dem Standpunkt, ja, man muss. Als Schreibdidaktikerin finde ich das äußerst problematisch.
Das war ja ein Statement. Wirklich krass, das mal von einer Person zu hören, die wirklich weiß, wovon sie redet. Es ist ja das eine, wenn wir Studis uns denken, dass einige Vorschriften eventuell unangebracht sind. Aber so ein gut artikuliertes Argument hat ja schon ein anderes Gewicht.
Ja, das Thema kam auch auf dem Tag der Lehre nochmal auf. Und da wurde auch eine institutionelle Regelung seitens der Uni gefordert. Also inwiefern diese Tools erlaubt sind und in welchem Rahmen man sie überhaupt nutzen darf. Außerdem haben wir uns noch über die beiden Apps Connected Papers und Consensus unterhalten, die ich beide noch nicht kannte.
Ich auch nicht. Aber der Name Connected Papers deutet ja schon in die Richtung von Verbindungen zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten.
Damit liegst du gar nicht so verkehrt. Dagmar hat mir das so erklärt, dass Connected Papers einem die Aneignung von diskursivem Wissen zu einem bestimmten Thema erleichtert. Wenn man dem Tool eine wissenschaftliche Arbeit zeigt, dann werden einem andere Artikel aufgezeigt, die sich mit der Thematik beschäftigen. Und dadurch ergibt sich dann ein Netzwerk aus Arbeiten, die den wissenschaftlichen Diskurs zu diesem Thema insgesamt darstellen.
Okay, ich glaube, das ist dann eher etwas, was man bei der Bachelorarbeit danach vernünftig anwenden könnte, oder?
Ich glaube auch. Sie hat auch selbst darauf hingewiesen, dass man viel Wissen darüber braucht, wie Diskurse generell funktionieren, um Connected Papers gut einsetzen zu können.
Und was ist dann nochmal genau Consensus?
Consensus funktioniert auf eine ähnliche Art und Weise wie Connected Papers, ist aber nach aktuellem Stand am besten für die Naturwissenschaften geeignet. Auf der Basis von Publikationen können hier zum Beispiel Forschungsfragen gestellt werden und die App gleicht dann die relevanten Publikationen aus einer einsehbaren Datenbank ab, um einem dann eine Antwort auf Basis dieser Daten zu geben. Das kann dann zum Beispiel heißen, dass eine einfache Ja-Nein-Frage zu 70% mit Ja beantwortet wird. Und das sei dann insofern hilfreich, dass man ein Gefühl dafür kriegen kann, in welche Richtung es bei der eigenen empirischen Arbeit gehen wird.
Interessant, aber auch etwas kompliziert. Ich glaube, damit kommen wir auch schon zum nächsten Interview mit meinem Kunstprofessor Dr. Florian Stahl. Seit 2021 ist er Verwaltungsprofessor für Kunst und ihre Didaktik. Mit seinem Seminar Kunst im Kollektiv hat er den OpenAI Shootout an der Leuphana ins Leben gerufen. Und wie genau so ein OpenAI Shootout funktioniert, erklärt er uns jetzt einmal.
Das Ganze funktioniert so, dass zwei Personen immer gegeneinander antreten und zu einem bestimmten Stichwort ein Bild generieren über einen Prompt, den sie eingeben. Das könnte sowas sein wie ein neues Logo für deine Universität als Beispiel. Und dann wird natürlich unter Zeitdruck ein Prompt eingegeben und dann schlägt der Computer vier Bilder vor zur Auswahl. Und eins der Bilder muss dann ins Rennen geschickt werden. Und das ist dann das Bild, was groß auf einem Beamer gezeigt wird. Das bedeutet, die beiden, die gegeneinander antreten, die können natürlich nur ihren Bildschirm jeweils sehen und nicht das, was die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Die sehen natürlich über eine Projektion hinten auf der Wand alles. Und das macht eben den besonderen Spaß, weil man eben auch sieht, wie Leute mit der Prompteingabe dann strugglen und nicht genau wissen, wie sie das jetzt beschreiben sollen oder wie sie möglichst nah an dieses Thema rankommen. Und es ist eben zusätzlich mit dem Zeitdruck so ein bisschen challenging und das ist, ja, macht sehr viel Spaß.
Also ich finde, das klingt richtig cool. Kevin, hast du schon mal von so einem OpenAI Shootout gehört?
Nee, tatsächlich noch gar nicht. Aber es klingt echt ziemlich spannend. Aber das ist doch sicher nur für Studierende aus dem Fach Kunst möglich, oder?
Also, am Anfang haben sie das natürlich nur mit Leuten aus dem Fach Kunst intern probiert und haben dann festgestellt, dass durch die Begabung der Studis, die das Fach natürlich studieren, schon eine bestimmte Professionalität besteht und einige schon im Umgang mit diesen Generatoren geschult waren. Daraufhin haben sie beim zweiten OpenAI Shootout dann die Türen für alle Studis geöffnet, sodass sie über 80 Leute aus den verschiedensten Fachbereichen im Kunstsaal sitzen hatten.
Wow, okay. Das ist natürlich schon eine echt riesige und diverse Gruppe.
Ja, auf jeden Fall. Professor Stahl hat mir dann auch noch von einem dritten OpenAI Shootout erzählt, mit dem sie sogar international unterwegs waren.
Wie jetzt international?
Nun, der dritte OpenAI Shootout fand innerhalb einer Exkursion in Innsbruck, also in Österreich, statt. Dazu sind sie direkt an eine Kunstuniversität gefahren und haben das Ganze mit einem Malereikurs durchgeführt. Professor Stahl meinte, dass das super spannend zu sehen war, wie unterschiedlich die drei Shootouts waren. Vor allem bei dem letzten hat man wohl deutlich gemerkt, dass die Malereistudierende einen ganz anderen Zugang zu dem Thema hatten und dementsprechend war auch die ganze Atmosphäre ganz andere.
Das klingt echt nice. Ich bin ja gar nicht so in dem Kunstgame drin, aber wenn es natürlich für alle Studis möglich ist, ohne Vorkenntnisse mitzumachen, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren.
Ja, ich finde es auch mega cool. Nur dadurch, dass natürlich das Publikum entscheidet, wer gewinnt, haben sie wohl natürlich damals, also bei der Exkursion, eben auch sehr stark auf Komposition, Farbe und Motive und sowas geguckt.
Ah, okay. Ja, das macht auch Sinn, wenn das Publikum nur aus Kunststudis besteht.
Ja, eben. Auch spannend fand ich, weil ich ja auch nur mal Lehramt studiere, dass es auch die Möglichkeit gibt, dieses Spiel an Schulen anzubieten.
Auch cool. Also in Schule und Studium kann man sowas bestimmt gut einsetzen.
Genau. Florian Stahl meinte, dass man, wie alle anderen AI-Tools, die es heutzutage schon gibt, vor allem zur Ideenfindung tolle Möglichkeiten bekommt.
Das klingt echt gut.
Ja, trotzdem sollte man natürlich aufpassen, was Innovation und Digitalisierung angeht. Professor Stahl meinte, ich zitiere, nicht affirmativ handeln, sondern kritisch und überlegt solche Technologien nutzen.
Ja, damit hat er ja auch irgendwo recht. Mit welchem Programm werden die Bilder denn eigentlich generiert? Und gibt es demnächst nochmal die Möglichkeit, an so einem Shootout teilzunehmen?
Also, für den OpenAI Shootout wurde eine kostenpflichtige Software namens Open Labs benutzt. Also, ich weiß jetzt nicht ganz, ob dir das was sagt, aber auf jeden Fall hat Professor Stahl mir erzählt, dass sie richtig gut funktioniert und auch ohne Werbeeinblendung und sowas. Und um auf deine andere Frage einzugehen, leider nicht. Sie sind noch dabei, die Erkenntnisse der letzten Shootouts auszuwerten und dementsprechend können sie tatsächlich noch nicht so ganz klar sagen, ob es nochmal einen OpenAI Shootout gibt.
Ah, okay. Schade. Würde ich wirklich gerne mal ausprobieren. Dann hoffen wir einfach, dass es noch eine Möglichkeit geben wird.
Ja, safe. Ich wäre auf jeden Fall eine der Ersten, die sich dafür anmeldet. Aber da wir ja eben auch ganz kurz das Thema Schule aufgeworfen haben, wie war eigentlich dein Gespräch mit Lukas Jakobsen zur Schulentwicklung und KI?
Ich fand gerade seine Gedanken zum Ausblick KI in der Lehre sehr nachvollziehbar und habe hier auch mal direkt einen Ausschnitt rausgesucht.
Das habe ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das führt uns vielleicht zu einer weiteren Frage irgendwie. Was sagt uns das eigentlich als Menschen, die in der Bildungswissenschaft arbeiten? Und ich glaube, das heißt, dass es auch als Thema der praktischen Auseinandersetzung im Studium an Relevanz gewinnen muss. Also im Sinne von Future Skills. Und wenn wir uns überlegen, wie unser Arbeiten und Lehren und Lernen in Zukunft aussieht, dann ist sowas nicht mehr wegzudenken. Und wir bringen Kindern ja auch Verkehrsregeln bei, bevor sie auf die Straße kommen. Und ganz genau so sollten wir Leuten, die in digitalen Berufsfeldern arbeiten. Und Lehre ist nun mal so ein Berufsfeld, wenn wir an Lehrkräftebildung denken. Das Ganze wird immer digitaler und die Lehrkräfte müssen solche Fähigkeiten besitzen, um die auch Kindern und Jugendlichen zu vermitteln.
Ich finde gerade den Vergleich mit den Verkehrsregeln echt nice.
Ja, oder? Als wir dann noch weiter über Feedback in der Lehre geredet haben, hatte er auch noch eine, wie ich finde, ziemlich faszinierende Idee.
Also weil wir gerade eben gesagt haben, künstliche Intelligenz und Feedback und wozu ist das eigentlich gut, gerade wenn wir dann so ein bisschen in die Zukunft denken, gucken wir auf den Ist-Zustand, dann ist es leider so, dass salopp gesprochen ganz viele Studierende mit der Bachelorarbeit ihr erstes komplexes Feedback bekommen. Und dann ist es irgendwie ein bisschen zu spät. Warum ist das so? Weil wir fehlende Ressourcen haben für professionelles Feedback. Also zum einen haben wir finanzielle fehlende Ressourcen und zum anderen humane Ressourcen. Also es gibt einfach nicht genügend Experten und Expertinnen, die gut genug bezahlt werden, um sich die Zeit nehmen zu können, die ganze Zeit Feedback zu geben. Wir wissen aber aus der Professionsforschung, dass Feedback essentiell ist zur Entwicklung einer Professionellen, aus meinem Kontext jetzt Lehrkraft, aber das ist eigentlich in allen Professionen so. Und es wäre ein totaler Traum, wenn wir es schaffen, eine DSGVO-konforme, textgenerative KI programmieren zu lassen, die an einer Universität implementiert werden kann und kontinuierlich lernprozessbezogenes Feedback für Studierende gibt.
Ja, das ist ja schon sehr ambitioniert. Wenn man das aber so umsetzen könnte, wäre das schon eine große positive Veränderung für Studierende und auch eine Entlastung für Lehrende.
Genau. Und diese Form von zukunftsgerichtetem Denken werden wir im KI-Kontext immer brauchen. Ich finde, diese Stelle bietet sich auch super an, um zu unserem zweiten Teil überzuleiten, dem Tag der Lehre selbst.
Oh ja, das Thema Tag der Lehre finde ich super. Nach der Begrüßung durch Julia Webersieg und Simone Abels kam ja auch direkt die Keynote von Professor Niels Pinkwart von der HU Berlin zum Thema KI in der Lehre. Also ich finde, die Inhalte knüpfen gut an die Zukunftsvision von Lukas an. Übrigens, falls ihr noch mehr dazu wissen wollt, findet ihr weitere Informationen in unseren Shownotes.
Einer seiner ersten Themen war, dass KI in der Bildung nicht neu ist, aber nun in der Bildung far behind the curve. Ich wusste auch gar nicht, dass das Thema KI in der Forschung seit der Dartmouth Conference 1956 etabliert ist. Du?
Nee, ich auch nicht. Seine Argumentation, dass im öffentlichen Sektor, also auch in der Bildung, höhere Hürden für die Nutzung von KI bestehen, weil es eine weniger datengesteuerte Denkweise bedarf und es deshalb auch weniger Daten gibt, macht aber Sinn.
Als er bei den Forschungsbeispielen dann auch von Chatbots als Tutorinnen erzählt hat, musste ich auch direkt wieder an das denken, was Lukas gesagt hatte. Es scheint also wirklich einen Konsens zu geben, dass das ein sehr interessantes Projekt wäre.
Ja, und als es um die Perspektiven, Chancen und Risiken ging, hat er ja auch Personalqualifikationen als Future Skills im Bereich KI und Data Science gesprochen. Deren Relevanz wird nicht mehr wegzudenken sein.
Das glaube ich leider auch. Sieht man ja zum Beispiel auch im Leuphana-Semester bei uns, wo jeder erst sich mit Python und Datenanalyse auseinandersetzen muss. Bei Risiken sprach er ja auch vom Aspekt der Ethik und davon, dass Forderungen nach Regulation immer mehr zunehmen.
Oh Gott, ja, Python, das erinnere ich auch noch gut. Aber gerade diese Aspekte wurden ja auch noch in der anschließenden Podiumsdiskussion vertieft. Lass uns da doch auch noch mal reinschauen.
Alles klar.
Also, ein wichtiger Teil des Tages der Lehre war die Podiumsdiskussion und die fand ich auch, muss ich sagen, am allerinteressantesten, weil super viele Fragen angerissen wurden, die mich nochmal richtig zum Nachdenken gebracht haben.
Dr. Julia Webersieg, die Leiterin des Lehrservices der Leuphana, hat das Ganze moderiert und es wurden Fragen angerissen wie, was sind Gefahren und Besorgnisse, die durch KI-Tools und besonders Sprachmodelle aufkommen? Sind diese berechtigt? Wie funktionieren diese überhaupt und wie müssen Universitäten mit Sprachmodellen wie ChatGPT umgehen? Ist die wissenschaftliche Hausarbeit als Prüfungsform jetzt überholt? Und verlieren wir jetzt die Fähigkeit, selbst Texte zu schreiben?
Also ihr merkt, neben den klassischen KI-Themen rund um Bias und ethische Fragen ging es wie überall momentan ganz viel um Sprachmodelle und ChatGPT und wie das Ganze beim Lehren und Lernen an Uni behandelt werden soll oder kann.
Teilweise ist es richtig philosophisch geworden.
Wir haben für euch ein paar Momente rausgesucht, die wir besonders spannend fanden.
Henrik von Werden, der Leiter des Digitalprojekts 4, dem Methodenwiki, und Professor für quantitative Methoden der Nachhaltigkeitswissenschaft, wurde zum Beispiel gefragt, ob ChatGPT eine Diskussion zwischen Studierenden und Lehrenden ersetzen kann. Und in seiner Antwort ist deutlich geworden, wie er die aktuellen Sprachmodelle einschätzt. Und er hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass da eben noch einiges fehlt.
Wenn wir uns jetzt das Internet anschauen, das ist ein dystopischer, postkolonialer Ort. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob alle Sachen, die dafür das Training herangezogen wurden, ob das so funktioniert. Aber wie wir schon gehört haben an Beispielen, es ist ja auch ein Stück weit eine Blackbox. Also so funktioniert es jetzt nicht. Ne? Und das ist eben der Punkt. Die Algorithmen sind beeindruckend. Ich teile das. Natürlich sind wir am Anfang erstmal alle beeindruckt. Aber wir sind so ein bisschen beeindruckt, wie wenn wir plötzlich, da hinten krabbelt ja so schön ein Kind, ein etwas älteres Kind haben. Ich sag mal so ein 3-jähriges Kind mit einem massiven Gehirn. Und das ist, was die eben zurzeit sind. Die können sich artikulieren, die können schon so halbwegs reden. Die haben auch schon so eine Form von Vernunftsverständnis, dass sie Vernunft dann auch vor die Wand klatschen können, wie 3-Jährige das machen. Und dann haben die eben das gesamte Wissen der Zivilisation. Und das ist keine so gute Idee. Ja, also das ist jetzt natürlich grob vereinfacht, das werden die Kolleginnen mir nachsehen können. Aber trotzdem ist es so, funktionieren tut das ganz sicher nicht.
Also das ist ein richtig guter Vergleich. Ich finde es super spannend, welche Meinung er zu dem Thema ChatGPT hat. Außerdem ist eine Diskussion ja auch immer etwas Progressives, bei dem neue Ansätze entstehen können und oft in die Zukunft geschaut wird. Dadurch, dass die KI-Sprachassistenten aber auf den Daten aus dem Internet basieren und dadurch auch gebiased sind, kann es, glaube ich, eine Diskussion mit neuen Ideen und so weiter, wie wir Menschen das handhaben können, momentan noch nicht geben.
Auch wenn die Sprachmodelle, wie von Werden es so schön ausgedrückt hat, momentan noch wie Kleinkinder sind, ist es ziemlich sicher, dass sie mit der Zeit immer besser sein werden. Heißt das für uns Studis, dass wir irgendwann unsere Hausarbeiten von der KI schreiben lassen? Oder vielleicht eher, dass wir die praktischen Tools einfach nicht mehr benutzen dürfen? Professor Pinkwart hat dazu Folgendes gesagt.
Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung wird es halt auch mit Sprachmodellen gehen. Es ist ja nicht schwer zu antizipieren, dass die Schreibwerkzeuge, die wir in der Zukunft verwenden, bereits in diesem Jahr ist es so und es wird in Zukunft sicherlich noch mehr werden, dass die ganz anders funktionieren werden, dass die ganz andere Unterstützungsmöglichkeiten bieten werden, als wir das heute sehen und dass vielleicht auch die Qualität von Dingen irgendwie letztendlich sich verbessern wird, sodass, glaube ich, so ist meine Hypothese, uns einigen werden, dass trotzdem grundlegende Schreibkenntnisse und auch höherwertige Schreibkenntnisse bis hin zu Dissertation und wissenschaftlichem Schreiben, dass wir die weiterhin brauchen, aber trotzdem diese Werkzeuge zur Verfügung haben werden. Ich glaube, dieses Entweder-Oder, das wird nicht funktionieren und das mit Technik zu bannen aus Bildungsszenarien, das hat noch nie so richtig gut funktioniert.
Ja, das stelle ich mir auch so vor, dass man diese Tools eher als Assistenten benutzt. In der Podiumsdiskussion hat Professor Weber-Sieg auch ein lustiges Beispiel aus der Geschichte rausgekramt. Achtung, da haben in den 80er Jahren Mathelehrerinnen gegen die Einführung von Taschenrechnern an Schulen demonstriert, weil sie gesagt haben, dass man dann nicht mehr richtig Mathematik lernt, wenn die Rechner eben einem alles abnehmen.
Aber die Sprachmodelle sind da vielleicht nochmal ein anderes Level an Hilfeleistung als jetzt ein Taschenrechner.
Ja, auf jeden Fall. Wenn es dann nur bei einer Hilfestellung bleibt und eben nicht ganz Hausarbeiten schreibt. Wir hatten bei dem Tag der Lehre auch das Gefühl, dass viele Lehrende sich zwar sehr bewusst darüber sind, dass viele Studierende Sprachmodelle wie ChatGPT benutzen, aber Finn Augustin vom ASTA, der die Position der Studierenden vertreten soll, hat nochmal provokant zusammengefasst, warum wir Studierende ChatGPT nutzen.
Genau, wir müssen uns in Bezug auf Misstrauen auch fragen, woher kommt das Misstrauen? Und in Bezug auf Plagiate oder Übernahme von großen Texten ist ja auch die Frage, warum machen Studierende dies? Und das machen sie ja nicht, weil sie nicht lernen wollen oder kein Interesse haben an den Studieninhalten. Wir haben uns ja alle in unserem Studienfach ausgesucht, was wir studieren wollen. Und es liegt, denke ich, an dem sehr starken Druck, der eben auf Studierenden eben lastet, der in den letzten Jahren sehr, sehr stark angenommen hat und immer weiter zunimmt. Und dementsprechend müssen wir da ansetzen, dass wir diesen sehr, sehr starken Druck von den Studierenden nehmen, um gemeinsam deutlich höher, sehr stark qualitativ für Texte und Werke arbeiten zu können.
Stimmst du ihm zu, Kevin?
Also ich kann mich ihm da generell nur anschließen und auch während unserer anderen Interviews mit Studierenden habe ich den Eindruck gehabt, dass die generelle Meinung der Studierendenschaft da schon sehr ordentlich wiedergespiegelt wird.
Ja, ich glaube ich auch.
Und um auch nochmal zu der Nutzung von ChatGPT von Studis zurückzukommen. Ich glaube, bei vielen Studierenden ist auch einfach eine große Unsicherheit darüber da, inwieweit es erlaubt ist, ChatGPT zu nutzen. Und die meisten denken schon so darüber, dass es verboten sei. Oder wie siehst du das?
Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass es verboten ist und nicht unbedingt gern gesehen bei den Lehrenden. Hier ist auch die Frage, wann wollen wir überhaupt die KI-Assistenten nutzen? Und wann wollen wir sagen, das möchte ich wirklich selbst lernen oder selbst recherchieren ohne Hilfe? Und dazu hat Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie an der Universität Hamburg, auch noch was Wichtiges gesagt.
So KI in der Bildung ist ein ganz breiter Bereich mit ganz unterschiedlichsten Technologien. Und auf der einen Seite dieser ChatGPT-Moment hat dazu geführt, dass der erste Impuls war zu sagen, wie können wir sicherstellen, dass Studierende nicht betrügen? Das war so das Unmittelbare. Und danach liegt aber zugrunde die Frage, was wollen wir eigentlich, was ist unser Ziel von Bildung und was ist das, was wir eigentlich mit Bildung vermitteln wollen und welche Arten von Tätigkeiten oder auch Lerninhalten kann man problemlos delegieren und welche kann man vielleicht nicht delegieren? Und wir haben gestern tatsächlich in einem Seminar darüber gesprochen, dass wenn, und da haben die Studierenden auch gesagt, naja, wenn es einfach am Ende ein Text rauskommen soll für Werbung, dann ist es ja völlig egal, ob den ChatGPT geschrieben hat. Wenn ich aber ein Essay schreibe und das eigentliche Ziel davon ist, dass man lernt zu schreiben, dann kann ich es eben nicht delegieren. Und genau da immer genau hinzugucken, was ist eigentlich das, was das Ziel einer Tätigkeit ist, lässt einen vielleicht ein bisschen präziser sagen, was kann man eigentlich delegieren und was kann man nicht delegieren.
Ja, ich finde auch, es ist ein Riesenunterschied, ob ich mir bei einer Hausarbeit helfen lasse und dann das Gefühl habe, dass ich das gar nicht so richtig selber gemacht habe und nichts gelernt habe, oder ob ich mir zum Beispiel dabei helfen lasse, das richtige Reiseziel für den nächsten Sommer rauszusuchen.
Ja, das ist ein richtig gutes Beispiel mit dem Sommerurlaub. Aber am Ende hat Simone Abels, die Vizepräsidentin der Graduate School und Professorin für Didaktik der Naturwissenschaften, nochmal zusammengefasst, wie an den Unis mit KI-Tools umgegangen werden sollte. Und das finde ich einen ganz schönen Abschluss für unseren Teil für die Podiumsdiskussion.
Ja, also ich glaube, wir haben das jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Es wird nicht mehr weggehen und wir müssen mit KI umgehen können. Und deswegen sind, glaube ich, sowohl die Hochschulleitungen gefragt, auch die den Zugang dazu zu bieten und auch, wie wir es ja auch gemacht haben, Empfehlungen zu schreiben, eine Art KI-Policy zu schreiben, unter Beteiligung auch aller Statusgruppen und Abteilungen irgendwie, wie wir damit umgehen und was wir eben auch empfehlen. Und uns war ja auch ganz wichtig zu sagen, dass wir es nicht verbieten, um Gottes Willen, sondern dass wir eben auch die zum einen die Potenziale darin sehen wollen, aber zum anderen eben auch ganz klare Handlungsempfehlungen geben. Wie gehe ich ethisch damit um? Was sind eigentlich die rechtlichen Grundlagen, die ja auch nicht irgendwie immer jetzt klar sind? Und wie habe ich mich eigentlich zu verhalten, wenn ich ChatGPT nutze? Wie mache ich das wissenschaftlich angemessen? Und ich glaube, dafür müssen Hochschulen überhaupt den Rahmen herstellen. Und ich glaube, als Lehrende gesprochen, ist es eben ganz wichtig, dass wir auch diese Kompetenzen des Umgangs mit KI, dass wir dafür Lerngelegenheiten schaffen.
Ja, also ihr seht, es wurden ganz viele verschiedene Seiten von KI in der Lehre und dem Lernen beleuchtet und wir konnten euch hier leider auch nur einen kleinen Ausschnitt davon zeigen, aber wir werden euch die gesamten Videoaufnahmen von der Diskussion auch nochmal zur Verfügung stellen. Die sind dann in den Shownotes verlinkt.
Also Kevin, es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir in diesem Podcast über KI reden. Aber was hast du denn eigentlich aus dieser Folge mitgenommen?
Also hauptsächlich wirklich, dass vor allem die Unsicherheit unter den Studierenden trotz ständiger Nutzung von KI sehr, sehr hoch ist. Und du?
Also ich fand natürlich das Interview mit Florian Stahl, meinem Kunstprofessor, am interessantesten. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich den direkten Bezug dazu durch mein Zweitfach Kunst habe. Aber davon mal abgesehen, ich fand die Podiumsdiskussion auch wirklich enorm spannend. Dadurch habe ich nochmal super viele neue Ideen und Denkanstöße im Bereich KI in der Lehre bekommen und natürlich auch einfach für mich selbst.
Ja, und Marlene, du hast ja auch ein paar Menschen spontan interviewt, unter anderem Julia Webersieg, die die Podiumsdiskussion ja auch moderiert hat. Da hast du sie dann gefragt, was so ihre Eindrücke waren und welche Impulse sie so mitgenommen hat.
Genau, das ist richtig.
Puh, viel, würde ich erstmal sagen. Also ich fand das sehr spannend, dass so ganz unterschiedliche Perspektiven zur Sprache kamen. Also gerade auch diese ethischen Perspektiven, die nochmal viel mehr sind als das Bias-Problem, was ja mittlerweile irgendwie alle kennen. Das hat Frau Simon ja nochmal sehr deutlich gemacht. Aber ich fand auch spannend, sozusagen auch im Anschluss an die Keynote nochmal die verschiedenen Entwicklungslinien, die eben über ChatGPT auch nochmal total hinausgehen und einfach nochmal andere Anwendungsszenarien aufzeigen. Das fand ich spannend und sehr spannend fand ich aber tatsächlich auch die Abfrage ans Publikum. Ich habe mir natürlich ein ähnliches Ergebnis schon erwartet, aber dass es so deutlich würde, also dass so ungefähr alle Studis bleiben stehen, weil sie mit den KI-Tools schon arbeiten und 90% der Lernenden setzen sich hin, das war schon bezeichnend, fand ich.
Ja, und mit diesem Statement verabschieden wir uns für heute. Das waren Marlene und Kevin aus dem Projekt Digital.
Lust bekommen, mehr über das Projekt zu erfahren? Den bisherigen Fortschritt ebenso wie zukünftige Pläne findet ihr auf der Webseite des Projekts digital verlinkt in der Beschreibung. In der nächsten Folge geht es bei uns um Gamification, also dem Einsatz von Gaming-Technologien als Lernmethode. Ihr konntet auf den Tag der Lehre Kobold ausprobieren, das mitunter von Johannes Katzerow entwickelt wurde. Von ihm werdet ihr auf jeden Fall nochmal mehr zu diesem Thema erfahren.
Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.